Guten Morgen. Ich darf Sie alle hier in dieser wunderschönen Chimon Senkutsu, der Tor zur Weisheit Zendo, herzlich begrüßen. Ich werde manchmal Sie sagen, manchmal euch, also manchmal du oder Sie. Nehmen Sie es mir nicht übel, es ist halt so üblich. Ich möchte heute zu euch sprechen über den Bodhisattva Kanzion Avalokiteshvara. Der ist die lebendige Verkörperung von Liebe, von Mitgefühl, von Güte und für uns eine sehr wichtige Figur. Der Bodhisattva Kanzion Avalokiteshvara, so wird gesagt, erfuhr das große Erwachen, während er den Klängen der Welt lauschte. Er wird zugleich als Mutter und als Vater aller Buddhas und aller Patriarchen betrachtet. Denn aus seinem Mitgefühl heraus sind Buddhas und Patriarchen geboren worden. Das beantwortet natürlich nicht wirklich die Frage, wer oder was Avalokiteshvara Kanzion ist. Damit Sie, damit ihr, damit du und ich wirklich verstehen, wer oder was sie ist, müssen wir tiefer in diese Frage eindringen und uns sehr sorgfältig damit beschäftigen. Lasst uns dort anfangen, wo sie auch anfing, indem wir uns den Prozess des Zuhörens genauer anschauen. Was heißt es, wirklich zuzuhören? Wenn wir normalerweise zuhören, dann tun wir es, dann tut ihr es, um etwas zu hören, was eure eigenen Ideen, eure Gedanken, eure Überzeugungen bestätigt und verstärkt. Oder aber hört ihr zu, um etwas Neues zu entdecken, um herauszufinden, was wahr ist. Das unterscheidet sich nämlich sehr stark vom bloßen Hinhören, um die eigenen Überzeugungen zu bestätigen. Wenn du nur wegen dieser Bestätigung zuhörst, dann lohnt es sich nicht, sich dabei anzustrengen. Wenn du dich aber wirklich etwas Neuem öffnen willst, dann ist dein Geist wach. Er ist frei und unzerstört. Er ist ungebunden und ganz scharf, lebendig und neu. Mein alter Meister sagte immer, um das zu verdeutlichen, du musst vom Hören zum Lauschen kommen und vom Sehen zum Schauen. Hören ist rein ins Ohr und rauf in den Kopf und das innere Blabla geht los. Lauschen ist rein ins Ohr und runter ins Herz. Und da ruht es dann. Und der gleiche Unterschied besteht zwischen Sehen und Schauen. Die Frage ist also, wie hörst du zu? Nicht nur mit deinen Ohren, sondern mit deinem ganzen Wesen. Wenn du sehr ruhig sitzt, wie es hier bei uns in der Sendung üblich ist, schweigend, deine ganze Aufmerksamkeit nicht auf etwas Besonderes gerichtet, dann hörst du alles. Du hörst, wie wir das nennen, den Klang der Welt. Du hörst genauso die Stille zwischen den Klängen. Du hörst die nahen, du hörst die weit entfernten Klänge. Du hörst allem zu. Dein Geist schließt nichts aus. Er versucht nicht, angenehme Klänge festzuhalten, unangenehme wegzudrängen. Er beurteilt nicht, er wertet nicht, er tut überhaupt nichts. Er ist ganz offen. Er ist ein alles umfassender Geist, ohne Wände und Mauern um sich herum. In diesem Zustand gibt es kein Bemühen, keine Anstrengung, keine Absicht und keine Trennung mehr zwischen den Klängen und dem Hörenden. Es gibt nur noch den Zustand reinen Zuhörens, reinen Lauschens, ohne Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Und in diesem Zustand passiert dann etwas Ungewöhnliches, eine völlige Verwandlung findet statt. Du erfährst auf einmal die Welt nicht mehr von einem festen Punkt aus als getrenntes Individuum, sondern du hörst sozusagen mit den Ohren Gottes. Du hörst mit dem Ohr des Bodhisattva Kanzion. Und Kanzion ist eben der Name, den wir diesem wunderbaren Prozess geben. Kanzion heißt wörtlich übersetzt, der auf den Klang der Welt lauscht. Das ist ein Weg, das Leben von Augenblick zu Augenblick neu und frisch zu erfahren. Ein den Klängen der Welt lauschen. Unwählerisch, ohne etwas herauszugreifen oder zu bewerten oder zu verurteilen. Hast du jemals in deinem Leben einen abgestandenen Tümpel gesehen, neben einem Fluss? Der Fluss strömt, ständig und offen und tief. Aber der Tümpel stagniert, angefüllt mit Schlamm und Schlick, weil er eben nicht mehr mit dem Fluss des Lebens verbunden ist, der sich ständig bewegt und niemals stagniert. Der strömende Fluss ist voller Kraft und Energie. während der abgestandene Tümpel unbewegt und träge ist und an zu stinken fängt. Und aus Angst vor dem wahren Leben riskieren wir Menschen oft, zum abgestandenen Tümpel zu werden, indem wir versuchen, uns wählerisch unser Leben zu konstruieren, das wir leben. Wir haben uns sozusagen selbst unseren kleinen Tümpel gemacht, sicher, statisch fixiert, fernab vom Lebensfluss und seiner Strömung. Wir sind immer auf der Suche nach etwas Dauerhaftem in unserem sicheren Tümpel. Wir möchten, dass das Gute und das Angenehme immer währt und dass das Schmerzhafte und Unanbequeme möglichst schnell vorübergeht. Wir haben Angst vor Veränderung. Und darum schaffen wir Glaubenssysteme, wir schaffen Philosophien, um das Schmerzhafte und Unbequeme nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Und so nähren wir in uns das Trugbild von Sicherheit und Geborgenheit. Wir haben dann Angst davor, das Erreichte zu verlieren, unseren Arbeitsplatz, unsere Familie, unsere Besitztümer, unsere Annehmlichkeiten. Und aus Furcht vor Veränderung ergibt sich unsere Sucht zu kontrollieren. Wir machen uns abhängig von dem, was wir haben und wie wir leben. Allmählich haben wir so den Zustrom frischen, neuen Wassers zur Veränderung und zur Wiederbelebung unseres abgestandenen Tümpels unterbrochen. Nach und nach haben wir auf diese Weise unsere Erfahrung des Lebendigseins abgetötet. Was hingegen geschieht, wenn du in den Bergen an einem Fluss oder einem Bach verweilst? Du hörst den Klang des fließenden Wassers, du hörst die Strömung, du hörst, wie der Bach über Steine springt und so weiter. Er ist immer in Bewegung. Er wird tiefer, weiter, ohne Anfang und Ende, einfach immer fortfließend. Im stehenden Tümpel hingegen wird jegliche Bewegung gehemmt. Es fließt gar nichts und doch ist das genau das, wonach wir uns schizophrenerweise sehnen und was wir anstreben. Diesen leichenhaften, stinkenden Tümpel wollen wir uns zur Heimat machen. Und um das zu erreichen, kämpfen wir sogar, manchmal töten wir sogar, und alles nur, weil wir nach einem Gefühl von Dauer suchen. Das Leben selbst ist aber nicht dauerhaft festgelegt. Das ist eine der zentralen Botschaften und Lehren des Buddha. Anicca, Vergänglichkeit, nicht Dauer. Unser denkender Verstand kann genau diese Tatsache, dass das Leben wie ein Fluss ewig in Bewegung ist, dass es dahinströmt, dass es sich ändert, nicht annehmen. Unser Verstand fürchtet den Tod. Er fürchtet sich davor, in einer unsicheren, wechselhaften Welt zu leben. Und so haben wir angefangen, Mauern um uns herum zu bauen, um gerade unsere Existenz zu schützen, nämlich die Mauern von mein und dein, meines Glaubens, deines Glaubens, meiner Ideen, deiner Ideen und so weiter. Und diese Mauern begrenzen unsere Lebenserfahrung, unsere Wirklichkeit. Sie geben uns die Illusion von Schutz, aber sie zwingen uns in Verwirrung, in Angst und in Elend, also in das, was der Buddha Dukkha nennt, zu leben. isoliert und im Kampf für die Behauptung unserer kleinen Tümpelwelt. Das Leben strömt endlos dahin, ständig sich wandelnd und bestrebt, diese Mauern, die wir künstlich errichtet haben, niederzureißen. Gut wäre es, wenn wir die Mauern einreißen würden und aus denselben Steinen, die wir dann haben, Brücken bauen. Brücken hin zu den anderen, zum Nächsten oder wie man das immer nennen will. Wenn du nur sitzt, nur Sazen übst, ohne Bemühung um irgendeine besondere Erfahrung, ohne irgendetwas als gut oder als böse, als richtig oder falsch zu bewerten, eben nur das erfahrend, was immer du jetzt gerade erlebst, nur beobachtend, nur lauschend, ohne zu verurteilen, ohne zu beurteilen, dann wird dein Geist, deine Seele, wie immer du das nennst, ist egal, eine Ruhe und eine Stille entdecken, die eben nicht durch Kampf oder durch Anstrengung hervorzubringen. Und das genau ist unsere Übung. Das ist Zazen. Die Mauern oder Grenzen, die dich von mir, die außen von innen trennen, die werden dann verschwinden. Dein Geist wird offen, klar bewusst, er wird wach werden und nicht mehr belastet mit dem Wust von Wunschvorstellungen, von Erwartungen, von Ideologien und so weiter und so weiter. Und eben dieses erweiterte Bewusstsein, das grenzenlos ist, das zeitlos und raumlos lebt, ohne sich um Sicherheit zu sorgen, für ein solches Bewusstsein ist das Leben wahrhaft einzigartig. Ein solcher Geist ist mit dem Leben selbst identisch, ist eins mit dem Dharma, wie ich als Buddhist sage, und genau das nennen wir den Buddha-Geist, weil er zur Wirklichkeit des Lebens von Augenblick zu Augenblick erwacht ist. Er ist ein alles umfassender Geist, aus dem nichts mehr ausgeschlossen zu werden braucht. Ein Geist, der eben keine Mauern und Grenzen mehr um sich herum baut, der keine geschützten Winkel schafft, keine sogenannten Tabuzonen mehr kennt. Und dieser Geist ist Anfängergeist. Er ist eins mit der fortwährenden Bewegung des Lebens. Er ist vollständig umfassend, endlos dahinfließend. Er erkundet, er ist neugierig, er realisiert und erfährt, was immer gerade auf ihn zukommen mag. Nur so ein Geist kann wahrhaft freudvoll, kann wahrhaft neu sein. Wir alle sind gewohnt, entweder im Gedanken an der Vergangenheit festzuhängen oder in die Zukunft vorauszueilen. Ältere Menschen neigen erfahrungsgemäß mehr dazu, in der Vergangenheit festzuhängen. Dann war angeblich vor 30 Jahren alles viel besser als jetzt. Stimmt natürlich nicht, aber das erscheint einem dann so. Oder Jüngeren eilen in die Zukunft voraus. Geil, nächstes Jahr fahre ich in Urlaub und so weiter und so weiter. Aber keiner ist hier und jetzt. Und das ist die Kunst. Sei mit ganzer Kraft jetzt hier. Nur dann wird dein Geist wirklich Freude und Freiheit erleben können. Und dieser Geist wird dann auch keine Unterschiede mehr machen zwischen sich selbst und anderen. Und dieser Geist ist dann sozusagen automatisch voll Liebe und Mitgefühl für alle Wesen. Und dieser Geist ist Buddha. Dieser Geist ist der Bodhisattva Kanzion. indem wir selber eins werden mit dieser Verwirklichung, indem wir sie leben, verändert sich die Beziehung, die man zu sich selbst, zu anderen Menschen, ja zur ganzen Welt hat. Das Leben so zu leben, mit Liebe und Mitgefühl für alle Wesen, das ist die Verkörperung des Bodhisattva Kansio. Aber wie gesagt, wir sind dem meist fern. Wonach wir meist Ausschau halten, ist ein Ruheplätzchen neben dem Fluss des Lebens, wo wir es uns bequem machen können, ungestört durch den wirklichen Strom, der an uns vorbeifließt. Wenn wir weiterhin in dieser Weise nach Dauer und Sicherheit suchen, während wir Schmerz, Unbequemlichkeit und Furcht vermeiden wollen, dann haben wir den Sinn unseres Lebens verfehlt. Gerade weil wir die Lebensweise aufrechterhalten, an die wir gewöhnt sind. Wenn wir erst einmal in dieser Falle gelandet sind, dann haben wir Angst, wieder herauszukommen und unseren eigenen Geist zu erforschen und zu verstehen. Dann haben wir Angst davor, das Leben erfüllt zu leben oder der Wahrheit oder der Realität, wie sie nun einmal sind, zu begegnen. Das, was wir suchen, liegt eben nicht in dem abgestandenen, langweiligen Tümpel, sondern liegt im Wechselspiel des Lebensflusses. Zen ist weder Tradition noch Durchführung irgendwelcher Rituale, noch findet man es nur in Klöstern oder irgendwelchen Zentren. Zen ist nichts, was man haben könnte und anderen geben könnte. Es ist nicht durch das Lesen noch so zahlreicher Bücher aufzuspüren. Zen ist das Experiment des wahren Lebens. Zen ist das Erwachen zu unserem wirklichen Selbst und zur Liebe und dem Mitgefühl, das eben aus dieser Verwirklichung hervorgeht. In dem Augenblick, in dem alles Suchen aufhört, in dem alles Trachten zu Ende ist, da erlebt man die Freiheit und die Freude. Da findet man auf einmal den ursprünglichen Kern des eigenen Wesens wieder. Und darin ist dann keine Spur mehr von zweckhaftem Handeln, von Geben mit Blick auf einen möglichen persönlichen Erfolg oder Gewinn oder so. Das ist dann wirklich wie bei einem kleinen Kind, das alle Dinge tut, einfach aus Freude, aus Liebe am Tun. Wenn wir die Dinge tun, einfach nur, weil wir uns freuen, sie zu tun, nicht weil wir es tun sollten oder nicht sollten, dann brauchten wir keine Techniken, keine Tricks. Das Leben würde dann in jedem Moment erfüllt gelebt und erfahren, mit völliger Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, mit klarer Bewusstheit. Es ist wie ein gutes Räucherstäbchen, das sich selbst vollständig abbrennt, ohne Spuren zu hinterlassen. Wir sind hingegen in unserer Verblendung meist bemüht, möglichst dicke Spuren zu hinterlassen, dass sich jeder ja an uns erinnert. Und das genau ist Verblendung. Der Trick in Anführungsstrichen ist eben, keine Spuren zu hinterlassen. Keine Spuren zu hinterlassen. Jeder von uns, ohne Ausnahme, jeder von uns ist der Bodhisattva Kanse. Und wenn wir diese selbstlose Liebe und dieses Mitgefühl mit allen Wesen manifestieren und gegenwärtig halten, wir sind dann nicht mehr länger mit unserem kleinen egozentrischen Geist identifiziert, sondern mit dem grenzenlosen, uferlosen Geist, der den ganzen Kosmos einschließt. Dann suchen wir nicht mehr nach dem sicheren, stinkenden, kleinen, begrenzten Tümpel fernab vom Strom des Lebens. Stattdessen sind wir eins geworden mit dem unaufhörlichen Fließen, dem ewig sich verändernden Lebensstrom. Dann sind wir endlich eins mit uns selbst. Und das ist das Ziel des Lebens. Am Schluss möchte ich noch mein buddhistisches Lieblingszitat sagen, das diesen ganzen Sachverhalt gut zum Ausdruck bringt. Es stammt aus dem 7. Jahrhundert nach Christus und lautet wie folgt: So grenzenlos wie der Himmel soll mein Erbarmen sein mit allen fühlenden Wesen. Der gelassene Sinn soll frei sein und nicht mehr haften an den Dingen dieser Welt. Gleich wie die Lotusblüte, lieblich und unbefleckt, aus dem Schlamm sich erhebt, so soll mein Meditieren sein, wenngleich ich auch in dieser Welt der Täuschungen lebe. Mit also gereinigtem Sinn will ich dem Heiligen huldigen. Lasst uns jetzt bitte eine Minute in Stille gemeinsam sitzen. Gemeint ist die innere Stille, die ist schwer zu erreichen. Es fällt uns ja meist schon schwer, äußerlich still zu sein. Das innere Blablabla ist viel schwerer abzustellen. Da braucht man oft Jahre zu. Aber es lohnt sich. Okay. Ja, wenn jemand Fragen hat, bitte. Wenn keine da sind, genauso gut. Oder vielleicht sogar besser. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke euch. Ja. Jetzt muss man mir sagen, wie es weitergeht. Danke. Okay.